Okay, super. Seid ihr bereit? So, ich kann euch da hinten, ich sehe euch, ihr unterhaltet euch, das geht gar nicht. Hier sind auch noch 3 Stühle frei. Als wir gebetet und gesungen haben am Anfang, ist mir ein Impuls gekommen, den würde ich gerne mit euch in die Tat umsetzen. Manchmal hilft es ja, wenn man was tut, was entscheidet, um etwas loszuwerden, was einen vielleicht negativ beeinflusst hat. Könnt ihr mir folgen? Hatte schon mal, also nicht die Hand heben. Überleg mal ganz kurz, seit heute die Sonne aufgegangen, also die ist wirklich aufgegangen. Okay? Die Sonne ist aufgegangen. Hast du schon mal, nicht die Hand heben, ein schlechtes Gefühl gehabt seitdem heute? Oder dich geärgert oder dir Sorgen gemacht oder irgendwas? Also für alle die jetzt innerlich dazu die Hand gehoben hätten, und auch für alle die tarnen wollen, die jetzt die Hand gehoben hätten, möchte ich gerne wir würden das wahrscheinlich prophetische Handlung nennen. Du denkst jetzt mal an das Ding, was dir Sorgen macht, was du total piep findest, oder was dich aufgeregt hat, was dich negativ beschäftigt. Habt ihr es? Ja, also ich gehe mal davon aus, ihr habt's. Und dann machst du das, was ich jetzt mache. Ha, 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 ha. Nochmal zusammen. Ha, 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 ha. Nochmal ganz feste dran denken und nochmal. Ha, 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 ha. Vielen Dank. Wisst ihr, von wem ich das habe? Von einem ganz fantastischen Menschen, der 2003 zum Herrn gegangen ist, Kenneth E. Hagin. Der hat das gemacht. Und es gibt ja Studien, ich gucke jetzt in Richtung Jana, die wird mir jetzt wahrscheinlich was erzählen, wenn man sich entscheidet zu lachen oder zu lächeln, das macht schon was mit deiner Biochemie und mit deinem, weiß ich nicht, und hast du nicht gesehen. Also es macht einen Unterschied, um manchmal einfach dieses Gefühl der Einschüchterung zu überwinden. Kennt ihr das? Dieses Gefühl der Einschüchterung, dieses Gefühl gelähmt zu sein, fixiert zu sein auf etwas, was einfach bedrohlich auf dich wirkt, was dir Sorgen macht und was nicht so einfach abzuschütteln ist. Und darum geht's heute eigentlich auch in meiner Predigt. Ich habe die Predigt für mich geschrieben. Wirklich. Die ist wirklich für mich. Aber möglicherweise gibt's irgendjemanden hier im Wald oder auf dem Fußballfeld oder von all denen, die jetzt die Gespräche eingestellt haben und mir ganz gespannt zuhören, dem das auch irgendwie weiterhilft. Also das ist so das Ziel. Deswegen ist das Mikrofon an, sonst könnt ihr es ja für mich durchlesen hier. Seid ihr dabei? Also, der Titel heißt Furchtlos in die Zukunft. Wer will das? Amen. Ja, meine Predigt hat, ihr werdet es nicht glauben, 3 Punkte. Punkt Nummer 1 heißt, fürchte dich nicht, glaube nur. Okay. Jetzt erzähle ich euch was ganz Persönliches und ihr versprecht ja auch ihr online, erzählt das nicht weiter, weil es ist jetzt echt was von mir. Ist auch noch aus dem letzten Monat. Bleibt hier unter uns, ne? Unter den 7 online und den 70 hier. Also wir hatten ja jetzt Urlaub, der Bernd und ich, habt gemerkt, wir waren nicht da. Und Anfang August habe ich gespürt, haben mich sehr viele negative Gedanken beschäftigt. Ich selber hatte eine gesundheitliche Herausforderung und noch ein Familienmitglied hatte so ein paar ganz komische, akut auftauchende Symptome. Das hat mich nervös gemacht. Und dieser komische Brief aus dem Juli von unserem Gasanbieter, der spukte mir auch noch im Kopf rum. Der hat plötzlich nicht nur Plus- und Minusrechnen können, der konnte plötzlich potenzieren. Versteht ihr? Und ich dachte, irgendwie machen mich diese 3 Sachen im Paket schon ein bisschen nervös. Und ich habe einfach ein paar negative Gedanken gehabt. Und ich bin teils mit den Gedanken aufgestanden, teils mit den Gedanken ins Bett. Also es ist immer wieder so aufgepoppt. Ich weiß, ich predige das, ich höre diese Predigten, man macht das nicht. Man glaubt, man vertraut und Jesus sorgt. Und all die Bibelstellen kenne ich, habe ich irgendwann mal gelesen. Aber es war einfach ein Kampf in mir drin. Es war nicht so toll. Es war kein schönes Gefühl. Und dann hatte ich einen Traum. Stefanie, Ich hatte einen Traum. Die Ansage gab's gar nicht. Du kannst dich bis 13.30 Uhr bei der Stefanie, stell dich mal, anmelden. Wenn du auch einen Traum hattest, dessen Deutung du nicht verstehst, dann ist sie mit einem Team bereit, dir dabei zu helfen oder prophetische Worte zu bekommen. Genau, find einfach die Steffi und dann findest du das Weitere. Okay, also ich hatte einen Traum. In meinem Traum sah ich einen LKW, der zu mir gefahren kam. Es war nicht so einer, wie der Uwe den hat, den gucke ich jetzt gerade an, sondern das war so, nennt man die Kippe, also beim Traktor hinten. Also der hatte eine offene Ladefläche, die sich so hydraulisch hebt. Nennt man die auch Kippe oder, na, ihr habt ein Bild davon. Habt ihr, die kleinen Jungs haben alle so ein Plastikteil wahrscheinlich mal gehabt und haben dann da irgendwie Steinchen drauf gemacht oder Sand oder keine Ahnung. Also es war jetzt kein Sandkastenauto, sondern ein realer Laster kam in dem Traum zu mir gefahren und der war voll beladen mit, ihr dürft dreimal raten, keine Steine, drittes Mal, zweite Rate, Müll, Sand, alles nicht. Wer hat das gesagt? Woher weißt du das? Ich habe der Melli eben meine Tüte gezeigt, das war ein Fehler. Deswegen hat er sich auch in die erste Reihe gesetzt, weil... Also der LKW war voller Erdnüsse. Die waren nicht geröstet und gesalzen, sondern... Was macht die Technik wahrscheinlich? Knister. So, sondern die hier. Kennt ihr die? Na klar kennt ihr die. Die pult man so raus, sind immer zwei drin, noch in der Schale, ganz schick. Und so war dieser Kipper, dieser LKW vollgeladen. Dann guckt mich der LKW-Fahrer an, drückt irgendeinen Hebel, geht die Ladefläche hoch und er schüttet die ganzen Erdnüsse aus. Und ich denke, komische Sache. Und dann guckt er mir in die Augen und sagt zu mir, Iris, das sind doch alles nur Peanuts. Okay, drei Leute haben es verstanden. Zitat Wikipedia, jetzt müsst ihr kurz zuhören. Kaum ein Zitat eines Top-Managers hält sich so hartnäckig wie das von Hilmar Kopper. Wer war oder ist oder war damals Hilmar Kopper? Wer weiß das? Kerstin? Sehr gut. Das war der Vorstandssprecher der Deutschen Bank. Also du kriegst schon mal hier so eine Nuss, ja? So, es lohnt sich also heute bei der Predigt mitzumachen. Am 21. April 1994 fielen die denkwürdigen Worte. Und zwar ging es damals um offene Handwerkerrechnungen in Höhe von 50 Millionen D-Mark. Die hat dieser Mann, damals Vorstandssprecher der Deutschen Bank, bezeichnet als Peanuts. Für sein Haus sei die Begleichung solcher Rechnungen aus der Milliardenpleite des Immobilienunternehmers, wer weiß es, wie ist der? Irgendwo kam das jetzt, war das schon wieder die Kerstin? Die Ute. Ute? Du hast ein Kind auf dem Arm, ich werf jetzt mal nicht, dass es erdnussblaue Flecken gibt. Aber du kannst die Nuss dann unter den, guck mal, das ist wie ein Zwilling, wie eine Zwillingsnuss, das ist ja wie für euch gemacht jetzt hier. Er hat gesagt, die Milliardenpleite von Jürgen Schneider, dem Immobilienunternehmer, die damals die Bankenwelt erschüttert hat, ist für mein Haus kein Problem. Das sind für mich nur Peanuts. Er hat in Relation gesetzt, über was er verfügte und das, was passieren ist. Ich weiß nicht, wie für dich 50 Milliarden Mark jetzt wären, so. Millionen. Entschuldigung, ich habe übertrieben. 50, da spielt das für mich irgendwie dann keine Rolle mehr. Die eine Null die ist genauso absurd für mich wie die davor. Also das wäre für mich schon eher ein Problem. Okay, für euch. Ich gucke euch, mit wem sollte ich jetzt Freundschaften schließen? Nee. Und in meinem Traum hat Gott zu mir einfach gesagt, weißt du, Iris, du machst dir gerade Sorgen über Gesundheit von dir, von jemand anderem und über Geld. Das ist für mich überhaupt gar kein Problem. Und dann, kurz drauf, bin ich zum Globus gefahren, habe die Simone da nicht gesehen, obwohl die sagt immer, die geht da gerne einkaufen. Und ich denke immer, wenn ich im Globus einkaufen gehe, an die Simone.
Ich habe sie nach dem Urlaub zusammengeschissen und habe gesagt, Simone, wo warst du eigentlich? Ich war im Globus, da gehe ich nie hin. Aber du warst nicht da. Aber da habe ich dann zufällig da in der Nähe vom Obst die Erdnüsse gesehen. Da habe ich gedacht, euch nehme ich mir mit. Und ich denke daran, was Gott zu mir gesagt hat. Fürchte dich nicht, glaube nur. Für Gott sind meine Probleme nur Peanuts. Jetzt ein Zitat, das ist ein bisschen nicht so lustig. John Thomas hat gesagt, Angst ist für Dämonen das, was Blut im Meer für den Hai ist. Das ist das Signal, gleich gibt's Futter. Sind nicht immer Haie da, aber wenn es dem Teufel gelingt, uns dazu zu bringen, in Angst zu wandeln, dann sind wir leichte Beute. Und dann setzen sich da gerne Sachen dran. Und das brauchen wir nicht, weil wir haben einen mit uns, der ist größer als Hilmar Kopper und weiß ich nicht. Wie heißt der? Elon Musk ist jetzt der reichste Mann der Welt, wenn es noch so stimmt. Gott hat kein Problem mit Ressourcen. Gott hat kein Problem mit Krankheiten. Gott hat kein Problem mit dem, was du dir eben vorgestellt hast, als du hahaha gesagt hast. Es ist wie eine kleine Erdnuss für ihn. David hat, als er ein junger Mann war, bevor er König wurde, sich aufgeregt über eine Ungerechtigkeit, die von Goliath ausging, diesem Riesen. Und in 1. Samuel 17, 37 sagt David, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David, geh hin und der Herr sei mit dir. David erzählt hier und sagt, die Krise, die jetzt gerade hier ist, das ist nicht meine erste Krise. Ich habe schon vorher Dinge erlebt, die existenzbedrohend waren, die mir echt Angst gemacht haben. Als der Löwe kam, als der Bär kam und Schaf reißen wollte von meiner Herde und ich da alleine war draußen in der Wüste, ich musste weglaufen oder kämpfen. Das war die Wahl, die ich hatte. Und er hat sich für Kämpfen entschieden und er hat es mehrfach erlebt und er hat jetzt gewusst, die Krise, die ich jetzt habe mit dem Philister, mit diesem feindlichen Heer, ist eine völlig andere, aber der Gott, der mit mir ist, ist immer noch derselbe. Und für den ist Goliath eine Peanut, für den ist jede Art von Krise nicht besorgniserregend. Eine Kleinigkeit. Er ist gewaltig und allmächtig. Mir ist klar geworden dann im Urlaub, in diesen ganzen Prozessen, habe über den Traum nachgedacht, habe ihn aufgeschrieben, habe Gott dafür gedankt. Mir ist einmal mehr klar geworden, ich kann nicht gleichzeitig glauben und mir Sorgen machen. Mein Kopf ist nur besetzt von einer Sache. Und ich habe mich entschieden zu kämpfen und auf die Erdnusstüte zu gucken in der Küche und zu sagen, was Gott gesagt hat, ist wahr. Weil in der Gebetszeit vor dem Traum, irgendwann ein paar Tage davor, hat Gott auch zu mir geredet. Und er hat mich an meine größte Krise, die ich hatte, die ist ein paar Jahre her, 2005, wo ich in einem totalen Loch gehangen habe. Und er hat gesagt, Iris, weißt du noch, da sind wir zwei auch rausgegangen. Und es spielt keine Rolle, ob du in einem Sandsturm stehst oder ob jetzt Eis, Regen, Gewitter, Tornados um dich wehen. Die Art des Sturms ist nicht wirklich relevant, sondern die Art dessen, der hinter dir steht und der mit dir ist, dir dieser Tatsache bewusst zu sein. Das ist das, was wichtig ist. Und für ihn macht es keinen Unterschied, ob es ein Löwe, ein Bär, ein Philister ist, ob es eine Pandemie ist, deine Ehekrise, die Gas- und Energiekosten. Das spielt keine Rolle. Und es war so richtig, der Teufel hat ein tolles Timing und Gott auch, weil gestern kam dann mit der Post nach der Ankündigung von dieser Expo, kam dann unser nächster Abschlag, 1.10. Und die Zahl, also ich muss gestehen, die Zahl hat mich zutiefst beeindruckt, die da stand. Ich dachte, ja, da bist du nun. Und Simone, jetzt klaue ich dir was, aber die Leute vergessen das wieder. Wenn du das für eine Predigt irgendwann eingeplant hast, du hast es mir gesagt, du weißt schon, was jetzt kommt. Die Simone hat neulich was ganz, ganz Tolles gesagt, aber das hat sie ja auch von woanders her. Und wer weiß, wo die das wieder her hatten. Und zwar hat sie was gesagt, hör gut zu, das ist ein super Zitat. Alles hat einen Mund und alles hat Ohren. Alles hat einen Mund und alles hat Ohren. Dieser Zettel da von, wie heißen die Bernd? Nicht Süwag, also die, das verrate man, von dem Gasanbieter XYZ. Der Zettel, der hat mit mir geredet. Der hat noch mit mir geredet, als ich den gar nicht mehr angeguckt habe. Aber das, was die Simone auch gesagt hat, der Zettel hat Ohren. Und ich kann zu dem Zettel sprechen. Und ich habe einen Bündnispartner, der ist richtig, richtig cool. Und der hat in Malachi 3 gesagt, der bedroht den Fresser für mich. Und haut ihm eins aufs Maul. So. Okay, ein Beispiel zur Veranschaulichung von Punkt 1. Dann gehen wir zu Punkt 2. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Überschrift: Vertrauen ist das Fundament. In seiner Theorie zur psychosozialen Entwicklung geht Erik Erikson von der Annahme aus, dass Vertrauen der erste und damit grundlegende Schritt in der Entwicklung des Menschen ist. Auf diesem Fundament wird unsere Identität aufgebaut und wir lernen, was möglich ist und entwickeln Beziehungen. Wir leben aber in einer gefallenen Welt, in der Vertrauen gebrochen wird. Wir vertrauen weder uns selbst oder anderen und noch nicht einmal Gott. Die Sünde und alles, was daraus resultierte, kamen durch einen Vertrauensbruch in die Welt. Darum ist der Kern von Gottes Heilungsplan mehr als nur Vergebung, die wir empfangen. Er will unser Vertrauen wiederherstellen und damit unser ganzes Sein erneuern. Vielleicht kennst du die Geschichte von dem mutigen Akrobaten, der behauptete, dass er auf einem Hochseil über die Niagarafälle gehen könnte. Eine Menge Leute kamen, um dieses waghalsige Kunststück zu sehen. Vorsichtig kletterte der Akrobat hoch auf das Seil, ging über den Wasserfall und auch zurück, bis er wieder am sicheren Flussufer stand. Die Begeisterungsstimmen sind fantastisch. Ich fühle mich total motiviert. Okay, ich werde noch enthusiastischer weiterlesen. Dann ging er noch einmal über das Seil, aber dieses Mal schob er eine Schubkarre vor sich her. Vor seiner letzten Überquerung fragte er einen Reporter in der Menge, ob er sich in den Schubkarren hineinsetzen und sich auf dem Seil über den Wasserfall schieben lassen wollte. Nein, antwortete der Reporter sofort. Überrascht fragte ihn der Akrobat, ob er denn nicht glaube, dass er das schaffen würde. Der Reporter antwortete, doch, ich glaube schon, dass Sie das schaffen können, aber ich vertraue Ihnen nicht. Zu glauben, dass Gott etwas tun kann, ist nicht dasselbe wie ihm zu vertrauen, dass er es auch wirklich tut. Im Vertrauen setzen wir uns nämlich in Gottes Schubkarre, gehen Risiken ein. Denn Vertrauen ist etwas, das wir tun müssen, und zwar jetzt in der Gegenwart. Und Worte sind toll, Lobpreis ist super, aber Taten zeigen, wovon du wirklich überzeugt bist. Und wenn du den Zustand deines physischen Herzens feststellen willst, was macht dann der Onkel Doktor mit dir? Belastungstest, EKG. Mein Vater hatte oft so 24 Stunden EKGs, so Kästchen, die er dann mit sich rumgeschleppt hatte. Und wie erkennen wir den Zustand unseres inneren Menschen, unseres Herzens? Durch zwei Dinge. Punkt 1 wirst du abnicken, Punkt 2 könnte dich ärgern. Punkt 1 durch deine Gedanken, Sorgen, Angst, Glaube. Und Punkt 2 durch deinen Umgang mit Geld. Es ist spannend, große Kinder zu haben. Es ist toll, kleine Kinder zu haben. Kleine Kinder, kleiner Segen, haben wir gelernt. Große Kinder, großer Segen. Das ist die Wahrheit. Und der andere Spruch, den haben wir eliminiert, weil das ist die Wahrheit. Und als Nummer 2 dann ins Berufsleben einstieg, jetzt hört er bestimmt aufmerksam zu, haben wir festgestellt, dass für ihn sind die Menschen, die ja da bei seinem bei der Bank da jetzt irgendwie sind, also unter anderem wir, sein Vater und seine Mutter, gläsern. Der sieht alles, der Kerl. Das ist etwas groß, er verrät nichts. Also das darf er ja auch nicht, sonst fliegt er. Aber es ist einfach, du siehst, wofür Menschen leben. Du siehst, wo Menschen ihr Geld für ausgeben, was ihnen wichtig ist. Die zuversichert sind, die voller Panik sind oder die großzügig sind, du siehst einfach alles. Und das ist einfach auch, wenn wir ganz ehrlich sind, für uns so ein Stück weit ein Indikator. Viele Christen nicken beim Wort Gottes über Geld, aber sie steigen nie in die Schubkarre. Sie tun nur so, als ob sie Gott vertrauen, aber sie handeln nicht danach. Und die Predigt ist für mich genauso wie für dich, weil ich höre diese Stimme Gottes, die mich herausfordert. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es meine Seele ist oder Gott, bestimmten Menschen zu geben. Das habe ich teils schon umgesetzt und fühle mich sehr herausgefordert. Aber ich bin entschieden. Du auch? Ich meine, unterm Gesetz war es einfach. Unterm Gesetz hast du wie viel gegeben von deinem Einkommen? Nein. Wie viel hast du gegeben unterm Gesetz? Nein. Die Erstlingsfrüchte, einige Opfer, 23,3% hast du abgegeben. 13. hast du gegeben. Ist nicht Thema von heute. Die hatten es einfach. Da war dann, wir hören heute den Heiligen Geist oder wir sagen, das war bestimmt nicht Gott oder so. Aber die Schubkarre ist immer noch da. Und ich will in sie einsteigen. Du auch? Ich will nicht nur sagen, sondern ich will leben. Und das, was keiner sieht, das ist auch unser Umgang mit Geld. Das ist unser Umgang mit Dingen, die im Verborgenen sind. Unser Umgang mit Menschen, die uns nahestehen. All das spricht eine laute Sprache. Okay, Punkt Nummer 2. Jetzt seid ihr alle so ein bisschen ruhig geworden. Freu dich. Punkt Nummer 2. Freu dich, du bist reich. Okay, was kommt denn jetzt? Zitat von meinem Vater. Mein Vater hat immer gesagt, lieber gesund und reich als arm und krank. Ja? Hat er recht gehabt. Mein Vater war ein sehr humorvoller Mann. Ich wiederhole es nochmal, weil bei manchen verdrehen sich diese Begriffe. Ich wiederhole es. Lieber gesund und reich als arm und krank. Ja? Genau. Und die Christen sind oft sehr religiös unterwegs. Mich eingeschlossen. Wir bewundern Menschen, die arm sind und trotzdem tapfer und Gott ehren. Wir bewundern Menschen, die chronisch krank sind oder behindert und trotzdem ihr Herz für Gott haben. Aber wenn wir ein Problem haben an unserem Körper, gehen wir zum Arzt. Weil irgendwie kann das sein, dass je kränker, desto gottseliger? Und ist Obdachlosigkeit das Ultimatum der Anbetung? Versteht ihr? Da gibt's so ein paar ganz subtil, diffuse Gedanken und Überzeugungen, die uns verseuchen. Und ich werde dich jetzt bei Punkt 2 so richtig provozieren, wenn du damit noch unterwegs bist und mich auch. Und so ein bisschen das, kennt ihr das, wenn ihr Krimis guckt, dann habt ihr immer dieses komische Licht, wo die Blutflecken mitsuchen. Kennt ihr das? Ja? Also das sind jetzt die Bibelstellen, die nach Religiosität nochmal so richtig hier so scannen. So. Okay. Glaube beginnt dort, das hat glaube ich auch Hagin gesagt, wo der Wille Gottes bekannt ist. Das heißt, was sagt die Bibel? Nicht, was denkst du, dass die Bibel sagt? Nicht, was hat deine Oma immer gesagt, dass die Bibel sagt? Nicht, was sagt YouTube-Prediger X, Y oder Z? Oder hast du nicht gesehen und der ist ganz neu und überhaupt und das Buch? Sondern, hey, was sagt die, komm, wir sagen es zusammen, Bibel. Hey, waren Adam und Eva arm? Wird es im Himmel Versorgungsengpässe geben? Straßenbau mit Edelmetall, habe ich mal darunter geschrieben. Wenn du dir die Zukunft deiner Kinder, die noch etwas leicht älter als ich sind, deiner Enkelkinder vorstellst, träumst du dann davon, dass sie so möglichst immer am Limit finanziell rumkrebsen und regelmäßig gesundheitliche Herausforderungen haben, damit die auch was lernen und der Charakter sich entwickelt? Ist das dein Lebensziel für deine Kinder, Daniel? Nein. Das entspannt mich etwas. Glaubst du, Gott ist anders drauf? Über Geld zu reden ist in vielen Kreisen, christlichen Kreisen tabu, aber man kauft sich das Buch vom weltlichen Money Coach oder irgendwo liest man was, was nicht verkehrt ist. In der Bibel finden wir mehr als 500 Verse über Gebet, fast 500 Verse über den Glauben, aber über 2000 Verse zum Thema Geld und Besitz. In 16 von 38 Gleichnissen spricht Jesus über Geld. Offenbar müssen wir Geld und unseren Umgang damit von der Bibel her verstehen. Wieso? Weil unser Umgang mit Geld eine Prüfung von Gott ist. Und das ist jetzt was für Bibelkenner. Den nächsten Satz werde ich nicht erklären, sondern einfach nur hinschmeißen. Lasst uns nicht wie Judas reden, sondern wie Maria handeln. Freut sich Gott, wenn es dir so richtig scheiße geht, wirtschaftlich oder gesundheitlich? Was nützt es dem Reich Gottes, wenn Kinder Gottes arm sind? Wem beweise ich was damit? Eigentlich nur denen, die potenziell neidisch auf mich sind, wenn es mir gut geht. Eigentlich nur denen, die irgendwie eine Aversion dagegen haben oder der Bernd hat mal so ein Wort geprägt, ein Anti-Reichtumsprogramm innerlich haben. Aus Angst vor Ablehnung zum Beispiel. Weil der, dem es schlecht geht, der hat immer Sympathie. Der, dem es gut geht, auf den schielt man manchmal so ein bisschen und ärgert sich oder ist herausgefordert. Wurde Wohlstand im Alten Testament als Segen oder Fluch klassifiziert? Wer war der Erste, der das gesagt hat? Achtung, ich werfe. Das ist deine Erdnuss. Wenn du sie nicht findest, wächst da ein Baum oder so. Wenn nicht, dann bitte hol sie dir. Ich will nur nicht so weit weglaufen. Und jetzt eine Frage, die kam mir beim Vorbereiten. Die lasst ihr doch mal so auf der Zunge zergehen. Seid ihr bereit? Voll da? Guck mal deinen Nachbarn an, ob der voll da ist. Gut. Okay, jetzt kommt die Frage. Hast du so viel Geld und Besitz, wie Gott möchte, dass du hast? Erste Chronik 29,12. Reichtum und Ehre kommen von dir. Das ist die Rede vom Teufel, oder? Erste Chronik 29,12. Okay, die rechnen alle noch, ob sie genug haben. Wir sind jetzt wieder weg. Reichtum und Ehre kommen von Gott. Du herrschst über alles, steht hier weiter im Text. In deiner Hand stehen Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen. Psalm 34,10. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben ganz viel Mangel. Denn die ihn fürchten, haben meistens ein bisschen Mangel. Denn die ihn fürchten, haben manchmal Mangel. Okay, der Pastor hat eine andere Übersetzung, der sagt, bei ihm steht, die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Okay, weiter geht's. 5. Mose 8. So gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, arm zu bleiben. So gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir den Mut gibt, auch unter der Brücke zu schlafen. So gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Sprüche 10,22. Weiß jemand, was da steht? Gib ein Buch von Kenneth Copeland, da steht das vorne drauf. Sehr gut. Hier gibt's echt ein paar, die wissen Bescheid. Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu. 5. Mose 28, ich lasse die Liste mal weg, der Segnungen, da ist auch Geld und Reichtum dabei. Sprüche 3, meistens zitieren wir ja Vers 5, ne? Da steht, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Aber ich bin jetzt heute mal bei Vers 9 und 10. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Wenn ich Gott mit Geld ehre, hat das Konsequenzen. Und ich glaube, dass das immer noch so gilt. Du auch? Im Alten Testament die Geschichten zu lesen, es ist einfach, wenn du im Neuen unterwegs bist, fang doch mal vorne an, nochmal bei Genesis, bei Abraham, Isaak und Jakob. Das waren drei reiche Männer. Und die Geschichten, die da stehen, die sind so ermutigend und so beispielhaft. Da können wir echt was von lernen. Ihr kennt alle den Traum von Jakob und der Himmelsleiter. Ne? Kennt ihr den? Ist in Kinderbibeln gerne, wo die Engel rauf und runter und er sagt, boah, hier ist ja Gott und hat diese Gottesbegegnung. Und was aber dann passiert, er richtet einen Gedenkstein auf, er gibt Gott ein Gelübde. Am Ende dieser Geschichte steht Vers 19, das ist, kannst du nachlesen in 1. Mose 28 ab Vers 19. Er gab diesem Ort den Namen Bethel. Zuvor aber hieß die Stadt Luz, und Jakob legte ein Gelübde ab und sprach: Wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Welches Gesetz hat Jakob hiermit befolgt? Welches Gesetz hat Jakob hiermit befolgt? Gar keins. Er hat etwas getan, was sein Vater und was sein Großvater auch getan haben. Er hat Gott 10% von allem gegeben, um ihn zu ehren. Wenn die Bibel uns sagt, Gott zu lieben mit all unserem Denken, all unserem Sein, all unserer Kraft, ist bei dem letzten Begriff auch die Lebenskraft, die Arbeitskraft mit drin. Und es ist spannend, das in der Tiefe zu studieren. Das machen wir heute nicht. Aber denk drüber nach, was Jakob noch erlebt hat. Wenn du Unternehmer bist, ist das vielleicht für dich. Oder wenn du nebenbei ein Gewerbe aufbaust jetzt, um deine Gasrechnung zu... Okay, ich bin auch noch nicht drüber weg, wie ihr merkt. Ja, für mich die Predigt. Also es ist schon eine Nummer. Gott hat dem Jakob in einem Traum eine Geschäftsidee gegeben. Gentechnik oder ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich völlig absurd. Ich begreife das auch bis heute nicht, warum Tiere beim Anblick halb geschälter Äste gesprenkelte Nachkommen produzieren. Jetzt fällt mir was ein, das ist lustig, aber ich weiß nicht, ob ich das in der Predigt sagen soll. Ich sag's jetzt und der Bernd schimpft ganz laut, wenn ich zu weit gegangen bin. Okay, das wäre ja so, wie wenn ihr, als ihr euer Kind gezeugt habt, das nachher eine Haut hätte wie eure Schlafzimmertapete. Also ich verstehe, ich habe Biologie in der Oberstufe abgewählt, aber das, okay, jetzt habe ich's bei einigen bin ich jetzt doch unten durch. Aber warum hat das funktioniert? Ich meine, warum hat das funktioniert? Kennt ihr die Geschichte? Also habt ihr das mal? Also ich rede von der Bibel und den Schafen jetzt wieder. Sind wir wieder auf neutralerem Terrain. Es fiel mir halt gerade so ein. Es tut mir leid. Das ist eigentlich absurd. Aber was sagt die Schrift? Gott hat Jakob reich und immer reicher gemacht. Okay, wir sind alle. Ich hab's. Ich weiß, ich habe euch jetzt alle da eingehakt bei diesem Bild. Lieber Gott, hilf mir. Okay, 1. Mose 30 und 31, da könnt ihr das nachlesen. Was hat Gott noch gemacht? Gott hat Leuten ständig Essen gegeben in der Bibel. Im Garten Eden, er hat erstmal alles vorbereitet, bevor er die Menschen da reingesetzt hat. Er hat dem Propheten Elia in seiner Depression einen Engel vom Pizzaservice vorbeigeschickt mit Steinofenbrot und Wasser. Kein Softdrink, aber Steinofenbrot. Er hat 5.000 und 7.000 Menschen gespeist. Und einer der Propheten, habe ich jetzt nicht nachgelesen, Elia oder Elisa, hat auch eine Menge gespeist. Das gab es auch im Alten Testament schon. Die Vermehrung von Lebensmitteln. Die Geschichte von der armen Frau, die nichts mehr zu essen hat, zu der Elia geht und sagt, gib mir das Letzte, was du in der Speisekammer hast, und Gott wird dir weiterhelfen. Der wäre in der Bildzeitung, der Mann. Geldgeiler Prediger nimmt Witwe letztes Brot ab. Ich meine, das gibt's ja auch in Böse. Das ist dann überhaupt nicht witzig. Aber hier war es ein Reden Gottes und eine Handlung im Glauben, die Konsequenzen der Versorgung hatte. Als Jesus die Witwe sah, die 2 Schärflein in den Opferkasten geworfen hat, ist er nicht hingegangen, hat den Opferkasten aufgerissen, hat gesagt, Frau, um Gottes Willen, nimm dein Geld wieder weg mit. Das ist doch alles, was du noch zum Leben hast. Er hat sie gelobt und er hat die anderen bloßgestellt, die geizig waren. Und er hat gewusst, Gott lässt die Frau nicht hängen. Weil das, was sie gemacht hat, hat sie nicht aus Panik oder Angst, sondern sie hat es im Glauben gegeben. Er hat den Glauben dieser Frau gesehen. 3. und letzter Punkt. Fang an, anders zu denken und zu handeln. Es gibt Prediger, die hasst der religiöse Geist besonders. Und das Thema Geld ist mit Scham besetzt, mit Angst, mit Ablehnung, mit Neid. Und das sind Themen, die wir in der Bibel immer wieder finden. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, ich möchte wissen, wie Gott denkt. Und ich möchte nicht wie ein Kaninchen in der Ecke sitzen, eingeschüchtert sein, sondern ich möchte in die Schubkarre Gottes einsteigen, wenn er sagt, Iris, wir zwei fahren jetzt über den Wasserfall. Ich möchte ihm so vertrauen, auch in Wort und Tat, und deswegen predige ich mir das heute. Ein Prediger, den der religiöse Geist besonders hasst, das ist der Kenneth Copeland. Ich weiß nicht, ob ich schon mal mit jemandem geredet habe, der neutral ist ihm gegenüber. Entweder voller Vorurteile oder aber begeistert. Bei mir beschreibt es zwei Zustände. Ich war auch mal voller Vorurteile und dann war ich begeistert und bin es geblieben. Weil der Mann liebt das Wort in einer kindlichen Naivität und er sagt die Dinge, die in der Bibel stehen. Und er provoziert uns damit und er provoziert Religion. Er hatte am 6. August 2010, wie viele Jahre ist das her? 12, nur mal, dass ihr kurz checkt. Das ist lange her. Ein prophetisches Wort und das leitet meinen letzten Punkt ein. Weil es ist überraschend zutreffend für heute, für 2022. Er schrieb damals, die Welt ist in großer Bedrängnis, aber für den Haushalt des Glaubens und denen, die sich an mein Wort hängen und gut zuhören und entsprechend handeln können, sie können es tun. Du kannst an deinem Platz stehen und anbeten und selbst im Angesicht der Hölle Gott preisen. Du kannst Gott so lange preisen, bis du innerlich sagen kannst, jetzt kommt es wieder vom Anfang, ha, 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 alles wird gut werden. Die Welt, ich sage es nochmal, ist in großer Bedrängnis. Einige sehr harte Dinge werden an verschiedenen Orten in der Welt geschehen. Sehr schwierige Zeiten an unterschiedlichen Orten. Es ist schon jetzt der Fall, aber es wird nicht besser. Das hat Kenneth Copeland gesagt, das konnte ich kaum fassen. Es wird schlimmer und schlimmer werden, sagt er hier. Es geht bergab und die Welt kann das nicht aufhalten. Aber, jetzt hör gut zu, für den Haushalt des Glaubens wird alles gut werden. Alles wird gut werden. Und ja, du musst Stellung beziehen. Ja, du musst den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Aber wann musstest du das nicht tun? Es sind gefährliche Zeiten finanziell. Sie sind das deswegen, weil die Erde unter einer großen Last von Sünde ist. Es gibt Dinge und Orte und auch Situationen unter der Erde, in den Meeren und den Himmel. Dinge geraten außer Kontrolle und werden erschüttert. Stehe fest auf meinem Wort und es wird dich nicht treffen. Preise mich und anbete meinen Namen. Nähre nicht die Angst und Sorge in deinem Leben. Nein, nein, nein. Nähre nicht Angst und Sorge durch deine Worte. Hör auf, in diesem Haus zu leben. Komm wieder herüber in den Haushalt des Glaubens. Ernähre dich von meinem Wort und nicht vom Brot der Sorge, heißt es weiter. Nähre dich von meinem Wort, schau in mein Angesicht. Bete an und preise mich. In der Gemeinde preise mich, bete mich an, predige das Wort, alles wird gut werden. Wie ich gesagt habe und sagen werde, bis es in deinem Geist ganz fest ist, deine Zeit ist jetzt. Es ist deine Zeit, hervorzutreten. Es ist deine Zeit, überaus außergewöhnliche Dinge in der Finanzwelt zu tun, im medizinischen Bereich, in all den Bereichen, wo die Welt in so großer Bedrängnis ist und so verwirrt. Sie sind so verwirrt, dass sie es selbst nicht ahnen, wie verwirrt sie tatsächlich sind. Und sie leiden deswegen. Ihr merkt, es war so ein spontanes, prophetisches Wort, das aufgeschrieben wurde. Der Haushalt des Glaubens, das ist unser Platz. Paulus schreibt in 2. Korinther 8,9, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das ist eine tolle Bibelstelle für Ausleger und für tolle Kommentare, die dir dann erklären, warum das mit Geld ganz bestimmt nichts zu tun hat. Und warum das alles nur geistlich und emotional und der innere Friede und das, ja, der innere Friede ist das Wichtigste, das stimmt, und deine Gottesbeziehung. Und ja, die Geldliebe ist die Wurzel allen Übels. Aber wenn das der einzige Bibelvers ist aus der Bibel, den du zum Thema Geld benutzt, bist du eine arme Wutz. Natürlich wollen wir nicht dem Geld hinterherjagen, sondern Gott. Das predigt der Thomas uns immer. Das sagt immer Matthäus 6, Vers 33. Der dreht Jakobs Verse um. Er sagt, trachte zuerst nach Gottes Reich, dann kommen die anderen Sachen. Jakob hat ja zu Gott gesagt, wenn du, dann gibst du den Zehnten. Also der hat das irgendwie so ein bisschen umgedreht, wie auch immer. Schlaue Leute wie der Manfred Roth und andere haben diese griechischen Worte hier untersucht. Und sie haben festgestellt, dass dieses Wort Pluteo, was hier steht im Griechischen, bei uns übersetzt mit reich werden, impliziert, dass es eben tatsächlich um Geldmittel geht. Ich habe jetzt hier eine ganze DIN A4-Seite dazu. Ich springe die mal drüber. Wenn du das Neue Testament rot hast, kannst du das nachlesen. Die sagen also, hier geht es wirklich um wirtschaftlichen Reichtum. Und das Erlösungswerk von Jesus beinhaltet nicht nur deine körperliche Gesundheit, sondern auch dein finanzielles Wohlergehen, weil Gott ist ein guter Vater. Genau wie du ein guter Papa oder eine gute Mama bist. Oder stell dir vor, du hättest ein Kind, wenn du halt keins hast. Der Wunsch ist doch, dass es denen besser geht als dir, oder? Dass sie es richtig gut haben, dass sie feststehen im Leben, dass sie erfolgreich sind, dass es ihnen gut geht, dass sie Ideen haben, dass Gott ihnen Ideen gibt, ein Vermögen zu schaffen. In Apostelgeschichte 2,21 bei Pfingsten zitiert Petrus ja den Propheten Joel. Er zitiert Joel 3,5, als er sagt, es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und das griechische Wort Soso umfasst mehr als Vergebung unserer Sünden. Es meint Heilung, Befreiung und sogar Wohlstand. Ein komplettes, all-inclusive, am Kreuz erkauftes Jesus-Paket. Religion sagt, das darfst du nicht. Das ist unedel, danach zu streben oder dafür zu glauben. Aber unser Papa im Himmel sagt, Schatz, ich will, dass es dir gut geht. Ich will nicht, dass du dir Sorgen machst. Mein LKW mit den Erdnüssen hat laut zu dir gesprochen. Ich habe ganz, ganz viel für dich. Und der Auftrag, den er hat, da hast du keine Zeit, mit Geldsorgen durch den Tag zu laufen, sondern eher, wo ist mein vorbereitetes Werk für heute? Wen kann ich heute ermutigen? Wem kann ich von Jesus erzählen? Wem kann ich freundlich begegnen? Wem kann ich was geben? Ganz, ganz praktisch. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, sagt die Schrift in 2. Korinther 1,20. In seiner Person, gemeint ist Jesus, finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes des Amen. Gott schenkt Verheißungen und bestätigt sie im neuen Bund in Christus. Und wir sagen, oh, das muss ich doch nicht haben. Ist doch gut, wenn die anderen das haben. Und dann gibt's die da, denen geht's viel schlechter als... Ja, denen geht's schlechter als dir. Wenn du richtig was hast, dann kannst du auch was weitergeben. Dann kannst du auch was ändern. Oh, das ist aber unanständig, für Geld zu glauben. Wer sagt dir das? Wer hat seine Stimme verstellt? Das ist wie der Wolf bei Rotkäppchen, der dich klein halten will. Aber Gott hat so viel Gutes. Psalm 112, den habe ich nicht im Skript, aber den habe ich heute Morgen gelesen. Es ist eigentlich, wenn du eine Bibelstelle lesen willst, lies Psalm 112. Glücklich der Mann, der den Herrn fürchtet, der große Freude an seinen Geboten hat. Seine Nachkommenschaft werden arme Schweine sein im Land. Seine Nachkommenschaft werden ordentliche, knapp über dem Existenzminimum verdienende Männer und Frauen sein. Ihr seid aufsässig. Danke für den Widerspruch. Seine Nachkommenschaft wird mächtig, sag mal mächtig, mächtig sein im Land. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet werden. Deine Kinder, gottesfürchtige Frauen, gottesfürchtiger Mann, werden Einfluss haben. Sie werden ihr Umfeld beeinflussen, ihre Arbeitsstellen, ihre Nachbarn. Sie werden unser Land umkrempeln und noch mehr tun, als wir schon angefangen haben zu tun. Vermögen und Reichtum. Lass uns das mal sagen. Vermögen und Reichtum wird in seinem Haus sein beim Gottesfürchtigen. Und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Gut steht es um den Mann, der gütig ist und leid. Er wird seine Sachen durchführen nach dem Recht. Denn in Ewigkeit wird er nicht wanken. Zum ewigen Andenken wird er der Gerechte sein. Er wird sich, Vers 7, nicht fürchten vor Gas- oder Stromrechnungen. Hier steht, er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist mein Herz, es vertraut auf den Herrn. Lass uns das mal zusammen bekennen. Fest ist mein Herz, es vertraut auf den Herrn. Genau. Wer sind wir? Das ist dann jetzt wirklich mein Finale. Jawohl, das sind wir. Wer sind wir? Wir
sind keine peinlichen Fingerzeiger, Neider und Geizhälse, die in Sachen wirtschaftliche Angelegenheiten ihr eigener Gott sind. Wir sind keine aufgeblasenen Angeber, die sich für besser halten als Menschen ohne Jesus. Wir sind gerettete Königskinder, die einmal tief in der Finsternis gesteckt haben und nie vergessen, wer sie auf welchem Weg daraus geholt hat. Und jetzt glaube ich der Stefanie was, ich weiß auch nicht, wo die das her hatte, aber das hat die beim Gebetsabend gesagt und das fand ich so cool. Das teuerste Holz war das Kreuz von Jesus. Teuer als dein Brennholz, alle die gesegnet sind und einen Ofen haben. Ich bin nicht neidisch auf euch, überhaupt nicht. Ich habe ja den Erdnusslaster immer noch. Das teuerste Holz, er hat es so teuer bezahlt. Okay, weiter zu die Antwort auf die Frage, wer sind wir denn? Weil wir fast platzen vor Dankbarkeit über diese Rettung, dieses Jesus-All-Inclusive-Paket für die Zeit auf dieser Erde, können wir nicht anders, als das anderen weiterzuerzählen und den Bau des Reiches Gottes zu unserer absoluten Priorität Nummer 1 zu machen. Wir sind die nettesten Nachbarn, die besten Kollegen, die liebevollsten Ehefrauen und Ehemänner, die genialsten Eltern, die freundlichsten Zuhörer, die es gibt. Nicht aus uns heraus, sondern weil Christus in uns immer mehr Gestalt gewinnt. Es macht Spaß, mit uns zusammen zu sein. Man hat nach einem Gespräch mit uns mehr Mut als vorher. Und wir wissen, dank dem Typ da auf der Bank, wer schuld ist an allem Guten in unserem Leben. Wer ist es? Lass uns mal Jesus sagen, es ist einfach noch schöner. Wer ist schuld an allem Guten in unserem Leben?
Jesus.
Sehr schön. Wir schauen nicht ängstlich auf das, was der Feind in der Zeit tut und reden ständig davon. Stattdessen beachten wir die großen Taten Gottes und werden nicht müde davon zu erzählen, was wir Gutes mit ihm erlebt haben. Das feiern wir als Gemeinde auf jede erdenklich mögliche Weise. Geht eine Tür zu, gehen drei andere auf und wir nehmen sie alle. Wir erobern das Internet wie Gutenberg und Luther einst die Druckerpresse zur Verbreitung des Wortes Gottes, denn dafür sind sie da. Wir gehören zum Haushalt des Glaubens. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Wir steigen Gottes Schubkarre und wir können wie Paulus sagen, ich weiß, wem ich vertraue. Amen. Lass uns doch mal stehen und antworten auf das, was ich denke, was Gott uns sagen will heute Morgen. Er will uns sagen, Kinder, geht furchtlos in die Zukunft. Und ich wiederhole nochmal die drei Leitgedanken. Fürchte dich nicht, glaube nur. Freu dich, du bist reich. Fang an, anders zu denken und zu handeln. Und ich würde gerne ein Gebet vorsprechen, erstmal für uns, die wir schon Jesus kennen, dass wir uns entscheiden, das im Glauben jetzt wirklich zu tun. Seid ihr bereit? Also wenn du willst, bete dieses Gebet einfach mit. Vater im Himmel, ich will nicht religiös denken. Ich will wissen, wie du denkst. Ich will dein Wort und dich besser kennenlernen. Ich weiß, du bist ein guter Vater. Und ich will alles haben, was du für mich vorbereitet hast. Ich lege jetzt ab jede Angst, jede Sorge, jedes Gefühl von Einschüchterung. Und ich mache einen Schritt ganz bewusst in den Haushalt des Glaubens hinein. Lehre mich, mit Geld umzugehen. Lehre mich, deine Stimme zu hören. Und hilf mir in Frieden und Freude, dir treu nachzuwandeln. Amen. Amen. Und lasst uns stehen bleiben. Wenn jemand da ist und du hast mit Gott noch gar nicht so viel zu tun, dann will ich auch ein Gebet beten, der Hingabe an Jesus. Das meint, du lädst Gott ein, einfach in dein Leben zu kommen. Du sagst, ich will Christ werden, ich will ein Kind Gottes werden und ja, will Gott kennenlernen. Und wenn dich das betrifft oder wenn du das einfach zur Unterstützung mitbeten möchtest, dann sprich mir folgendes Gebet nach. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Vergib mir meine Lebensschuld. Reinige mein Herz. Mach mich ganz neu. Herr Jesus, ich will dir nachfolgen. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug.
und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Haben wir ein neues Lebenteam jemand eingeteilt? Das, die zwei wundervollen Damen an der Seite. Wenn du das heute zum ersten Mal gebetet hast, dann geh doch im Anschluss an den Gottesdienst zu Jeanette und zu Lara. Und die ja, segnen dich gerne noch kurz und haben noch eine Kleinigkeit für dich. Ich habe noch ein paar Erdnüsse übrig. Ich lade euch also herzlich ein, stell die da vorne auf die Bank. Weiß nicht, ob es für jeden reicht, der eine will, aber du weißt ja, wo es sie gibt jetzt. Ne? Vielleicht triffst du auch die Simone oder... Ich möchte euch einfach ganz doll ermutigen, furchtlos in die Zukunft zu gehen, zu gucken, was die Bibel sagt und ja, umzusetzen, was wir heute besprochen haben. Ich habe euch lieb und wir sehen uns noch. Bis dann.